Das, was wir daran immer so problematisch finden, ist, dass sehr, sehr häufig die aufgebrachten Tierhalter ohne Relativierung seiner Aussagen in Print, online und auch im Fernsehen befragt werden. Aber das muss ich natürlich in einen Kontext dann auch stellen. Und das wird nicht gemacht, sondern die Emotionalität wird genutzt, um dort tatsächlich in der Öffentlichkeit auch das Ganze zu verkaufen.
Der Wolfspodcast. Auf den Spuren unserer wilden Wölfe. Mit Naturfilmer Matthias Kais und der Journalistin Sabine Sebald.
Tja, hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge Wolfspodcast. Ich hoffe, du, Matthias, in Dresden bist auch startklar.
Na, aber selbstverständlich, Sabine. Ganz liebe Grüße an dich und natürlich auch an unsere lieben Zuhörer da draußen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid.
Und ich freue mich jetzt auch auf diese Folge ganz besonders, denn wir haben heute zum allerersten Mal einen Vertreter des NABU bei uns zu Gast als Gesprächspartner. Und zwar ist das Martin Frenk. Er ist Kreisvorsitzender vom NABU Borken.
Und wir sprechen heute mit ihm über den Wolf in den Medien.
Genau. Und deswegen begrüßen wir ihn jetzt am besten mal selbst. Hallo, lieber Martin. Herzlich willkommen bei uns.
Ja. Hi, Martin.
Hallo, ihr beiden. Ich freue mich, dass ich zu dem Podcast eingeladen worden bin. Fühle mich auch ein bisschen wertgeschätzt mit unserer Arbeitsgemeinschaft der NABUs im Wolfsterritorium Schermbeck. Wir sind ein Verband mit knapp 3600 Mitgliedern und da haben wir ganz verschiedene Bereiche. Da ist also der Wolf nur ein Teil des Artenschutzes. Und das finde ich auch wichtig, dass man das im Blick behält. Also wir sind Naturschützer und wie der Name schon sagt, schützen wir die Natur. Und das machen wir nicht nur mit einer Art, sondern ganz allgemein mit Pflanzen und Flora. Nur, das muss man ganz klar sagen, der Wolf ist ja jetzt sehr stark in der Diskussion. Der gehört eben auch als Art geschützt, weil er einen sehr wichtigen Beitrag in der Ökologie leistet.
Richtig.
Und wir es einfach nicht mehr gewohnt sind, mit dem Wolf umzugehen. Und deshalb kommen ja manchmal aus der Bevölkerung die ganz alten Dinge wieder hervorgeholt, die wir aus den Märchen kennen. Das nennen wir heute Rotkäppchen-Syndrom, dass man Angst vor dem Wolf hat und dadurch eben einfach Urängste wieder ausgelöst werden.
Richtig.
Und da ist es sehr wichtig, dass man dort mit dem Thema sachlich umgeht. Und diese drei Naturschutzverbände, das ist einmal der NABU-Kreisverband in Borken, das ist der Stadtverband des NABU in Bottrop und der Kreisverband in Wesel. Also in Wesel ist das Frank Bosserhoff, den kenne ich schon seit meiner Jugend. Ich mache also jetzt schon 47 Jahre Naturschutz. Und Rolf Fricke kenne ich also eben jetzt auch schon 2 Jahre. Und wir haben festgestellt, dass wir alle mit der Wölfin Gloria zu tun haben, weil die jagt ja in diesem Bereich dieser einzelnen Kreisverbände. Und da haben wir festgestellt, dass wir uns sehr gut ergänzen können in dieser Phase mit Informationen und eben auch, um gemeinsam Presseerklärungen herauszugeben.
Richtig.
Also wir machen beispielsweise Pressemitteilungen für alle relevanten Wolfsereignisse. Das machen wir sehr häufig auch proaktiv. Das heißt also, wir sind immer schon vorbereitet auf bestimmte Ereignisse. Wir haben auch eine Wolfsmail herausgegeben. Das gilt als Hintergrundinformation für Journalisten, sodass man sich allgemein in der Thematik ein bisschen einarbeiten kann. Wir machen aber auch mit Journalisten auf Wunsch Hintergründe zu ganz aktuellen Themen, sodass wir also als Informationspartner zur Verfügung stehen.
Super.
Und über diese einzelnen Kanäle erreichen wir die Öffentlichkeit und damit eben auch eine ganze Menge an Lokal- und Landespolitiker. Das heißt also, die Wolfsmail, das wissen wir, wird auch im Umweltministerium in Düsseldorf gelesen. Und das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Punkt, dass man diese Dinge einfach transportieren kann. Und uns geht es ganz vorrangig darum, dass man sich sachlich mit dem Wolf auseinandersetzt. Also wir wollen nicht reingeben in diese emotionale Problematik, sondern wir wollen einfach sachlich mit dem Thema umgehen und das Ganze ein bisschen sachlich runterfahren, damit man sich auf Inhalte konzentriert und eben nicht auf Emotionen.
Deshalb ist das Thema der heutigen Folge auch der Wolf in den Medien. Wir müssen auch gar nicht weit ausholen und du hast es ja auch eben schon sehr schön zusammengefasst, um zu erklären, warum wir so ein Thema machen müssen, warum wir dringend auch in diesem Podcast darüber sprechen müssen. Denn Fakt ist, die Gefährdung durch Wölfe wird in den, ich sag mal, Lokalmedien übertrieben dargestellt. Dabei, und das ist das Paradoxe daran, ist die Akzeptanz des Wolfes in der Bevölkerung ungebrochen hoch. Zum Tag des Wolfes habt ihr ja erst kürzlich gemeinsam mit dem Forsa-Institut neue Daten vorgelegt, Martin. Da wurde ja auch ausdrücklich der Wolf in den Medien abgefragt. Was kam denn da unter dem Strich heraus?
Unter dem Strich kam heraus, dass der Wolf in der Bevölkerung eine hohe Akzeptanz genießt. Also es finden 73% der Befragten fanden es erfreulich, dass es wieder Wölfe in Deutschland gibt. Und 75% der Befragten fanden, dass der Wolf in unsere Landschaft gehört. Und dabei nochmal besonders für die Wolfsregionen waren das immerhin auch 71%. Das heißt also auch in den Regionen, wo der Wolf unterwegs ist und Risse vorkommen, findet die Bevölkerung zu großen Teilen, nämlich zu zwei Dritteln, dass der Wolf in die Landschaft gehört. Zusätzlich sind 71% dieser Befragten am Wolf interessiert. Und 82% sehen in dem Wolf keine Bedrohung für den Menschen. Wenn wir uns dann angucken, wo wir ja gerade schon kurz das ganze Thema angerissen haben, diese Risiken, die immer auch in der Öffentlichkeit transportiert werden, 62% der Befragten finden, dass die Risiken total übertrieben dargestellt werden. Das heißt also, die Akzeptanz, das hat Forsa ganz klar herausgebracht, für den Wolf ist ungeachtet der Berichterstattung sehr, sehr hoch in der Bevölkerung. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Element, mit dem wir dann arbeiten können und einfach auch sachlich darstellen können. Die Angst ist gar nicht so groß, sondern die ist vereinzelt nur vorhanden.
Ja, genau. Ihr haltet ja den Kontakt zu den Lokalmedien, ne? Wie berichten die so über den Wolf bei euch?
Also die Lokalredaktionen finden das immer ganz toll, über den Wolf zu berichten, weil das ist natürlich ein Thema, was in der Bevölkerung auch unterschiedlich wahrgenommen wird. Und Konfliktthemen sind natürlich gerade in den Lokalthemen, die ja jetzt nicht die große Politik spielen, immer sehr wichtig. Und man weiß ja auch, dass viele Lokalmedien auch online unterwegs sind. Und uns haben die Chefredakteure nochmal ausdrücklich gesagt, dass sehr hohe Klickzahlen für die Berichte gerade bei den Wölfen da sind. Das heißt also, die Aufmerksamkeit für das Thema Wolf ist in der Bevölkerung sehr groß und da gibt es Gegner und Befürworter und natürlich eine unentschlossene Mitte dazwischen und die möchten natürlich gerne über dieses Thema dann auch Informationen haben. Von daher ist das einfach ein Medium oder ein Thema, was von den Lokalredakteuren sehr gerne gespielt wird.
Und was sind das für Themen rund um den Wolf, die am liebsten aufgegriffen werden? Oder ist das jetzt eine rhetorische Frage?
Ja, das Problem, was wir ja dabei haben, ist, dass in der Regel das Thema Wolf dann auf die Tagesordnung kommt, wenn es um Risse geht. Das heißt also, das Problem ist da und dann wird über das Thema natürlich sehr gerne in der Lokalpresse berichtet. Und dann bekommt beispielsweise die Wölfin aus dem Schermbecker Bereich Gloria sehr schnell einen Titel von Problemwölfin angeheftet.
Ich wollte dich gerade fragen, ob du das fair findest, was du dann meistens da zu lesen bekommst, wenn es um Nutztierrisse geht.
Nein, das ist natürlich auch für die Wölfin Gloria total ungerecht, weil wenn man sich anguckt, wie viele Risse von Gloria produziert worden sind, dann kann man mit der Menge an Fleisch, die so ein Wolf benötigt, feststellen, dass Gloria zwischen 1 und 1,5% der Nahrung aus Nutztieren bekommt. Mhm. Das heißt also, wir haben dort, wenn wir das mal objektiv betrachten, nun überhaupt kein Problem, Wolf, weil 98 bis 99% der Risse sind aus Wildtieren. Und dann eben in der Regel sind das dann Rehe, die dort gerissen werden. Und das ist einfach die Aufgabe eines Wolfes. Also wir haben Prädatoren, die Raubtiere, die sind unterwegs und müssen dort bestimmte Tiere auch Einhalt gebieten.
Das Verrückte ist ja aber, was mir jetzt immer so aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber dass ich jetzt auch immer mehr Artikel gelesen habe, wo selbst das ja quasi thematisiert wird, also dass ein Wolf ein Reh gerissen hat oder eine Hirschkuh, wo ich mir denke so, ja, was soll er sonst machen? Also, das, wo ich mir denke so, ist das jetzt eine Schlagzeile wert? Also da fragt man sich halt manchmal, was denken sie sich dabei?
Das passiert vor allen Dingen häufig, wenn dieser Riss dieses Wildtiers in der Nähe von irgendwelchen Ortschaften stattfand. Genau, und dann gibt es immer gleich die zweite Schlagzeile, hat der Wolf seine Scheu verloren, dass er sich den Menschen so nähert und da auch noch frisst und so. Ist das tatsächlich mehr, Martin?
Ja, das ist so. Also wir wissen ja alle zusammen, dass der Wolf ein Nachtjäger ist. Das bedeutet, für ihn ist es überhaupt kein Problem, auch in der Nähe von menschlichen Behausungen dann zu jagen, wenn er nachts unterwegs ist, weil da ist kein Mensch unterwegs. Und das hat nun überhaupt nichts damit zu tun, dass er dann die Scheu vor dem Menschen verloren hat, weil der Mensch ist gar nicht da. Und die Wölfe sind in der Regel natürlich in beruhigteren Gebieten unterwegs, aber nutzen eben auch entsprechende Wege, um zu queren. Also man sieht die dann Brücken überqueren, man sieht sie auf Waldwegen laufen, weil das natürlich für den Wolf dann auch ein einfacheres Laufen ist. Und dann werden eben diese Rehe dann auch als Beute genutzt. Und man muss bei dem Wolf natürlich einfach sagen, der ist auch, so wie das Tiere vom Grundsatz her sind, ökonomisch unterwegs. Das heißt also, er nimmt dann die schwachen Tiere. Und das ist ja genau im Sinne der Ökologie, dass die Tiere, die schwach sind, letztendlich auch aus der Ökologie entnommen werden und die Ökologie sich damit eben besser evolutionär entwickeln kann.
Ich muss auch jetzt noch mal ganz kurz was dazu sagen, ne? Weil ich zum Beispiel auch schon das Erlebnis hatte, dass ich früh auf dem Weg zum Ansitz war und eine ganze Gruppe Rotwild mitten im Dorf stand. Also man muss sich das so vorstellen, im Dorf gibt es eine kleine Verkehrsinsel mit Rasen, mit Wiese. Und da standen die, ne? Und ja, und wenn da natürlich die Beute steht, das Essen steht, dann sind natürlich auch die Wölfe da unterwegs. Und wenn ich jetzt sage Dorf, dann muss man sich vorstellen, das sind halt wirklich so 4 Häuser und 100 Kühe. Mhm. So, und da ist es halt meiner Meinung nach auch nichts Besonderes, dass da halt mal ein Wolf längs läuft. Das ist halt einfach völlig normal. Ich meine, da läuft eben das Rotwild durch, da laufen die Füchse durch und da läuft eben auch der Wolf durch. Und die Leute, also wenn ich mich so mit den Leuten unterhalte, gerade in den Ortschaften, die da irgendwie angrenzen an den Gebieten, wo ich filme, dann sind die eigentlich auch tiefenentspannt und wissen das halt mittlerweile, dass das so ist. Und da ist auch überhaupt nichts bei. Und das muss ich jetzt in dem Zusammenhang auch nochmal sagen, dass zum Beispiel auch, wenn man den Wolf eben tagsüber sieht, weil ja immer so getan wird wie, oh Gott, der nachmittags um 3 oder so. Ich denke so, ja, aber das ist halt nichts Ungewöhnliches. Generell sage ich immer, eigentlich sind sie unterwegs, wenn das Essen unterwegs ist. Also ja. Ne, sie sind dann aktiv, wenn die Beutetiere aktiv sind. Natürlich überwiegend nachts, aber eben in abgelegenen Gegenden, tagsüber genauso.
Ich kann mir allerdings kaum vorstellen, dass die irgendwie tagsüber in einer geschlossenen Ortschaft irgendwie Rehe reißen. Ich glaube, dass die da, dass die Scheu dann doch überwiegt, aber dass die nachts da...
Aber eben mal irgendwo eine Straße kreuzen
absolut,
oder so.
Absolut, das gehört auch mit dazu und daran werden wir uns, glaube ich, auch gewöhnen müssen. Martin, du hast also das Schüren von Angst schon angesprochen, was, da kommen wir später noch zu, bewusst oder manchmal ja auch unbewusst passiert in den Lokalmedien. Und du hast das Rotkäppchen-Syndrom angesprochen. Erzähl uns mal ganz kurz noch was darüber.
Ja, das Rotkäppchen-Syndrom ist ja aus den Märchen. Wir kennen ja alle die Geschichte von Rotkäppchen, die durch den Wald gelaufen ist und dann den Wolf getroffen hat und der Wolf ja dann die Großmutter gefressen hat und natürlich sich dann ins Bett gelegt hat und dann auch noch Rotkäppchen fressen wollte. Diese Geschichte ist natürlich bei den meisten Menschen erzählt worden und wir erinnern uns auch an die Geschichte mit dem Wolf und den 7 Geißlein, da ist das ja ähnlich. Und da wird ja am Ende die Tötung des Wolfes gefeiert. Da wird ja dann gesungen, der Wolf ist tot, der Wolf ist tot, der böse, böse Wolf ist tot. Und das hat sich natürlich im Laufe der Zeit sehr stark eingeprägt. Und damit gilt der Wolf als böse. Und da wir nun sehr viele Jahrzehnte keine Kontakte mehr mit Wölfen haben, hat sich das natürlich nicht geändert. Wir haben überhaupt keine Gewöhnung an den Wolf mehr und müssen jetzt uns eben darauf einstellen, dass ein großer Prädator, ein großes Raubtier wieder in unserer Umgebung unterwegs ist und dann auch noch das süße Rehkitz frisst. Mhm. Weil ich sage jetzt mal gerade, das Reh, das ist im Wald ein sehr großer Schädling, weil die Verbissschäden extrem groß sind. Aber wenn man mal die Lokalpresse sich anguckt, die extrem gefeiert werden, sind diejenigen, die mit Drohnen unterwegs sind und Kitzrettung machen. Das heißt also, für uns ist eben ein Rehkitz und ein Reh insgesamt etwas Gutes und der Wolf ist für viele aus der alten Historie heraus etwas Böses. Gut. Und wir wohnen ja nun mal in dem Bereich, wo früher überall Wölfe da gewesen sind. Ich kann zum Beispiel sagen, im Rathaus in Hünxe, das ist im Kreis Wesel, hängt noch das alte Netz, wo der letzte Wolf gefangen worden ist und dann getötet worden ist. Der hängt dort also immer noch aus als Symbol dafür, dass man in der Lage gewesen ist, den letzten Wolf dort zu töten. Das heißt also, es bleibt auch immer noch in den Köpfen der Menschen, dass der Wolf eben böse ist. Und da muss man möglichst sachlich aufklären, dass der Wolf für den Mensch nicht gefährlich ist. Und ich habe das nochmal heute extra nochmal nachgeguckt. Weltweit sterben die meisten Menschen durch Insektenstiche, 750.000 Menschen, 100.000 Menschen sterben durch Schlangenbissen, 60.000 Menschen sterben durch Hakenwürmerinfektionen, 6.000 durch Tollwut, die in der Regel von Hunden übertragen wird. Auf der Liste findet man nirgendwo den Wolf. Das heißt also, objektiv ist der Wolf nicht gefährlich für den Menschen. Und wir wissen ja auch, der ist jetzt seit 2000 wieder in Deutschland unterwegs. Es gab zu keinem Zeitpunkt einen Angriff eines Wolfes auf einen Menschen. Das heißt also, und wir haben ja jetzt, man geht ja ungefähr von 1300 bis 1500 Wölfen, die in Deutschland unterwegs sind, aus. Das heißt also, gibt ja immer mal wieder Wolfsbegegnungen, aber es gibt keine Begegnung, die für den Menschen tatsächlich eine objektive Gefahr ausgemacht haben.
Dann möchte ich auch gerne nochmal einhaken, und zwar erstmal da, wo du angefangen hast, also mit dem Gut und mit dem Böse. Ich bekomme ja auch immer mal irgendwelche E-Mails oder Kommentare unter meinen Videos, mit dem eben ja, das, die guten Tiere, die lieben Tiere, eben die Pflanzenfresser und der böse Wolf. Und da muss ich eben nochmal sagen, also in der Natur, also dass wir das immer halt ein bisschen anders betrachten müssen, eben wie du es schon gesagt hast ja auch, in der Natur gibt es kein Gut und kein Böse, und man muss sich auch bewusst machen, dass der Wolf ja seine Beutetiere nicht hasst oder so. Also er tötet ja nicht aus den gleichen Gründen, wie das Menschen eben machen, aus Habgier oder aus anderen Beweggründen, sondern es ist einfach eine Notwendigkeit für ihn, und in der Natur gibt es kein Gut und kein Böse. Ist natürlich manchmal natürlich traurig, wenn das kleine Rehkitz vom Wolf da irgendwie weggefressen wird oder so, aber so ist es halt eben einfach. Ne? Auch der Wolf muss seinen Nachwuchs ernähren. Ja, das finde ich ist dann immer aber so die typische menschliche Betrachtungsweise, und ich finde natürlich auch so bestimmte Wörter eben wie Blutrausch und eben Massaker und was weiß ich nicht, das gehört alles irgendwie in die Welt der Menschen, aber nicht in die Welt der Tiere, finde ich. Und was ganz interessant ist, ich weiß nicht, ob man sich das irgendwie vorstellen kann, aber wenn man sieht, wie ein Wolf Beute macht, also ich habe es ja bis jetzt auch immer nur gesehen auf anderen Aufnahmen, ich selbst konnte es noch nie filmen, dann ist es seltsam, weil man sieht daran meiner Meinung nach überhaupt keine Aggression. Also da ist überhaupt gar keine Aggression im Spiel, sondern es ist einfach für ihn, wie er soll eine Dose öffnen. Er macht es halt, weil er was zu essen braucht. Und also was die Gefahr für Menschen angeht, das ist auch sowas, wo ich immer denke, mein Gott, also wie du schon gesagt hast, gibt es natürlich auch andere Sachen, die viel, viel gefährlicher sind. Und ich denke ja auch immer, wenn ich früh durch den Wald laufe oder sowas im Dunkeln, dann mache ich mir immer dessen bewusst, dass es ganz viele Leute gibt, die eben jetzt Angst hätten. Ne? Und ich habe überhaupt keine Angst. Also wenn ich mal Angst habe, dann ist das vor Wildschwein tatsächlich. Ich habe schon mal einen Scheinangriff erlebt von einer Bache. Da habe ich wirklich Angst gehabt. Das war der einzige Moment, den ich bisher hatte seit 2014, wo ich wirklich mal Angst hatte. Ansonsten bei diesen ganzen Begegnungen, die ich mit Wölfen hatte, ob nah oder fern, und ich hatte dann auch schon wirklich viele Nahbegegnungen, ich habe nie irgendwas von Aggression irgendwie verspürt. Nichts. Ich habe mich nie bedroht gefühlt, also ich kann es nur so sagen, und das ist auch immer, was ich den Leuten dann mitgebe, wenn man die mal erlebt hat, wie die so sind, draußen in der Natur, dann kann man eigentlich wirklich überhaupt keine Angst vor denen haben. Natürlich sind es große Tiere und natürlich sind sie potenziell gefährlich, weil sie eben groß sind, starkes Gebiss haben und einfach die Kräfte mäßig überlegen sind, aber sie sind eben einfach trotzdem für uns in den meisten Fällen total harmlos. Und wenn mal wirklich also irgendwie irgendwo auf der Welt was passiert ist, muss man auch immer gucken. Da gibt es meistens immer eine Vorgeschichte, die meistens mit menschlichem Fehlverhalten irgendwie einhergeht.
Du sagst was ganz, ganz Spannendes, Matthias. Du hast, wenn du morgens im Dunkeln im Wald bist, keine Angst. Du hast deshalb keine Angst, weil du natürlich weißt, dass dir auch nichts passieren kann, nichts passieren wirst, weil du die Wölfe kennst und weil du alles über sie weißt. Da sind wir nämlich jetzt auch schon beim nächsten Thema. Es wird ja teilweise bewusst oder unbewusst, haben wir ja vorhin schon gesagt, Angst geschürt in den Lokalmedien, Martin. Und ihr habt das ja jetzt 2 Jahre mehr oder weniger bei euch im NABU in eurer AG verfolgt. Gib uns doch einfach mal so ein paar Beispiele, wie diese Angst geschürt wird.
Ja, das hatten wir ja eben schon kurz angerissen. Es ist eher ein bestimmtes Wording, das dann da ist. Da wird davon gesprochen, dass eine junge Frau vom Wolfsrudel gejagt wurde, dass jemand mit dem Pferd unterwegs war und der Wolf hinter dem Pferd hinterhergelaufen ist und jemand Angst hatte. Mhm. Ganz schlimm ist dieses Wording von Wolfsmassaker im Streichelzoo. Ja. Das sind natürlich dann Synonyme, die man dann im Kopf hat, die einem natürlich dann sehr schnell Angst machen können. Und
bewusst gemacht.
Ja, genau. Oder zwei Wölfe sollen ein Schaf 25 Meter von der Wohnbebauung gerissen haben. Alleine diese Idee davon, das ist jetzt ganz bei mir in der Nähe passiert, also kann da auch mein Kind eventuell Opfer werden. Das pflanze ich damit natürlich in den Kopf. Und wir haben ja auch immer mal wieder Situationen, es gibt ja Waldkindergärten und wenn dort Wölfe in der Nähe sind, werden die teilweise geschlossen. Obwohl natürlich zu der Zeit, wo der Waldkindergarten auf hat, der Wolf gar nicht unterwegs ist.
Richtig.
Und dort sicherlich keine Gefahren auslösen kann.
Wir haben jetzt so ein paar Schlagzeilen, die ihr mal rausgesucht habt. Da ist zum Beispiel immer wieder von der Problemwölfin Gloria die Rede. Das haben wir ja schon besprochen, ja, dass das natürlich ein absurdes Wording ist. Aber wir haben zum Beispiel auch aus einer großen Tageszeitung in NRW die Schlagzeile gehabt, irgendwann in 2023, Gloria überwindet regelmäßig Schutzzäune. Die Problemwölfin Gloria soll in 29 Fällen Schutzzäune überwunden haben. Was ist an dieser Aussage falsch oder nicht falsch oder einfach nur im falschen Kontext dargestellt?
Ja, der falsche Kontext ist der, dass man überhaupt nicht weiß, welche Zäune sind überwunden worden, weil wir kennen ja dort den Grundschutz, der ist nur 90 Zentimeter und wir haben den Schutz, der 1,20 Meter ausmachen muss. Das ist der grundlegende Schutz, den man eigentlich haben müsste. Und wenn man das nicht unterscheidet, dann haben wir natürlich sofort auch ein größeres Problem. Dann werden die Zahlen natürlich viel größer. Und wir haben ja mal festgestellt, dass die Wolfsrisse, die von Gloria ausgelöst worden sind, zu zwei Dritteln mit unzureichendem Herdenschutz verbunden waren.
Ja.
Das heißt also, Gloria wurde sogar durch unzureichenden Herdenschutz sozusagen trainiert daran, um etwas dann zu machen. Ich mache das mal an einem Beispiel fest. Wenn man bei einer Wanderung unterwegs ist und man ist vor einem Graben und der ist nur 50 Zentimeter Wasser drin, dann springt man da drüber. Und kommt dann der nächste Graben, der hat 80 Zentimeter, dann macht man das auch noch. Und dann macht man das vielleicht mit einem 1 Meter Graben auch noch und mit einem 1,50 Meter Graben auch noch. Wenn es irgendwann 2 Meter ist, ist es dann vielleicht dann doch zu viel, dann fällt man ins Wasser und dann hört man damit auf. Wenn ich aber vor einem 1,50 Meter großen Graben stehe und ich habe das erste Mal, dann springe ich erst gar nicht. Weil wenn ich das trainiere und ausprobiert habe mit kleineren Größen, dann bin ich natürlich viel eher in der Lage, das zu testen und dann mich daran zu trainieren. Und das ist gerade in unserem Gebiet sehr stark passiert, dass eben entweder gar kein Herdenschutzzaun da war. Das heißt also erstmal die Schafe, die kleinen Ponys als Beute ausgemacht werden konnten, wie ein gedeckter Tisch. Und zusätzlich man eben dort teilweise die Litze so gesetzt hatte, dass oben gar kein Strom drauf war oder eben nur der Grundschutz vorhanden war. Und dann kann natürlich so ein Wolf auch mal probieren, ich habe schon mal ein Schaf relativ einfach reißen können, dann probiere ich das so jetzt bei einem 90 Zentimeter Zaun, probiere ich das vielleicht auch aus. Und das ist ein ganz wichtiges Argument, eben dann zu sagen, da muss man letztendlich dieses Trainingszentrum dadurch absichern, dass man sagt, es muss der ausreichende Schutz von 1,20 Meter ganz grundlegend aufgebaut werden, sodass Wölfe eben von vornherein die Schafweiden nicht mehr als adäquate Nahrung haben. Wir sagen ja immer, der beste Schutz vor Wölfen ist ein bestehendes Rudel, das sich zwei- oder dreimal die Schnauze an einem Elektrozaun verbrannt hat. Die werden das nicht mehr als Nahrung in Erwägung ziehen und wir wissen auch, dass die Wölfe sehr territorial sind und damit eben dafür sorgen, dass andere Wölfe dort wieder vertrieben werden, bis zum Töten des Wolfes. Da ist also auch diese Idee davon, dass sich die Wölfe immer weiter ausbreiten, ist einfach eine Mehr, weil diese territorialen Bedingungen dafür sorgen, dass die Wölfe sich gegenseitig verjagen und gegebenenfalls eben auch töten. Und deshalb muss man in diesem gesamten Feld den Herdenschutz möglichst perfekt machen. Und ich hatte eben schon mal gesagt, wir haben in dem Gebiet Schermbeck und westlich Landesamtliches Münsterland die Situation, dass 78% der Risse auf unzureichenden Herdenschutz zurückzuführen
sind. Das ist schon echt. Also in Sachsen haben wir ja jetzt gerade zum Beispiel auch die Problematik schon seit ein paar Jahren jetzt mittlerweile durch die ASP-Zäune. Also wir haben ja die afrikanische Schweinepest und da wird ja quasi hektarweise Wald eingezäunt. Und da macht man sich natürlich eben auch Gedanken, dass die Wölfe natürlich zum Springen konditioniert werden. Ne? Es sind ja jetzt in Sachsen einige Wölfe auch besendet und man weiß, dass das manche Wölfe eben da nicht rausgehen, wenn sie eingezäunt sind. Und der ein oder andere versucht es halt dann später mal. Ne? Und das ist halt natürlich einfach...
Wie hoch sind die Zäune?
Einen Meter, okay. Glaube ich. Ich weiß jetzt nicht ganz, aber ich glaube eher einen Meter. Und das ist halt schon schwierig. Also natürlich versuchen sie auch erstmal unten drunter durchzugraben und so, aber der ein oder andere ist da schon drüber gesprungen, der ein oder andere ist auch dran hängen geblieben schon. Mhm. Echt schwierig sowas. Ne? Und gerade auch mit den Weidetierhaltern ist es eben natürlich so, dass die, die ihre Tiere eben nicht schützen, ein Riesenproblem darstellen, aus meiner Sicht, für die, die sie eben Mühe geben. Ne? Weil, wie du es ja gerade richtig gesagt hast, Martin, ne? Es ist halt wirklich so, am besten, sie schaffen es gar nicht erst. Deswegen finde ich das halt auch immer ein bisschen unfair, dann den Kollegen eigentlich gegenüber als Schäfer, wenn man das einfach, wenn man seine Schafe dann einfach so dahinstellt und der andere nebenan gibt sich wirklich Mühe, das ist halt...
Ja, aber das haben wir ja auch schon festgestellt, dass tatsächlich auf die Profi-Schafzüchter gar keine großen Probleme vorkommen. Also wir haben ja mit Einzelnen auch gesprochen, die sagen, wir haben damit gar kein Problem. Die mögen aber nicht in die Öffentlichkeit gehen, weil sie dann Druck von den Verbänden kriegen und zusätzlich eben auch von den privaten Schafzüchtern. Und dann ist die Argumentation ja immer, ja, das lohnt sich für uns nicht. Das ist unzumutbar, wenn ich nur so wenige Schafe habe. Also ich sage jetzt mal, wir haben beispielsweise Risse gehabt im Bereich Borken, in meinem Bereich und in Rasfeld. Da hat jemand 4 Schafe nur als Rasenmäher aufgesetzt und sagte dann, ja, das ist ja ganz in der Nähe meines Hauses, da kommen die Wölfe nicht hin. Ja, der Wolf ist trotzdem dort als Wanderwolf unterwegs gewesen und hat dann natürlich gedacht, oh, das ist ja ganz prima. Dann nehme ich mir mal einen raus. Der Vorteil ist ja, wenn die tatsächlich komplett frei sind, dann haben wir nicht diese Situation, dass dort mehrere verletzt werden, weil er dann tatsächlich ja nur ein Schaf verfolgt und das dann auch mit einem Kehlbiss tötet. Aber das ist natürlich trotzdem etwas, was man den Schafhaltern, wenn sie so etwas machen, einfach dann auch vorhalten muss. Und ich sage auch immer, Eigentum verpflichtet. Wenn ich also, ich erwarte, dass der Staat die Nutztierrisse, und das tut er ja in Nordrhein-Westfalen und in sehr, sehr vielen Bundesländern, dass die Schutzzäune bezahlt werden, teilweise sogar die Arbeit mitbezahlt wird, aus Steuergeldern, dann muss ich auch erwarten, dass ich einen entsprechenden Schutz für die Tiere auch vorsehe. Und wenn dann tatsächlich in einem Ausnahmefall ein höherer Zaun überwunden wird, dann ist es auch in Ordnung, dass der Staat dafür gerade steht. Aber es kann doch nicht sein, dass der Staat dafür zahlt, dass Menschen einfach selbst die Sicherung nicht anbringen und nicht bereit sind, diesen Herdenschutz auch zu leisten. Weil das ist wirklich etwas, womit sie den Schafhaltern insgesamt schaden.
Ihr habt verschiedene Schlagzeilen in diesem Bereich mal unter die Lupe genommen. Und da ist zum Beispiel auch eine dabei, wo ganz klar und eindeutig emotionalisiert wird. Und zwar geht es da auch um Nutztierrisse, deswegen komme ich da jetzt drauf. Die lautet, die Zahl der Nutztierrisse hat einen traurigen Höchststand erreicht. Was habt ihr an dieser Schlagzeile auszusetzen gehabt?
Ja, das ist natürlich ein empörender Höchststand, denn gäbe es einen vernünftigen Herdenschutz, gäbe es diese hohen Zahlen gar nicht.
Okay.
Und das ist empörend sowohl für die Gesellschaft als auch für die Schafzüchter insgesamt, dass wenn Herdenschutz fehlt und die Weidetierhalter im Prinzip ja eine Mitschuld dafür tragen, dass es zu den Nutztierrissen kommt, dann muss ich einfach sagen, dann ist das natürlich traurig für das einzelne Tier, aber empörend für diejenigen, die keinen vernünftigen Herdenschutz gemacht haben. Und die müssen einfach auch mal reflektieren, dass sie dafür sorgen, dass der Wolf in einem sehr schlichten Licht dargestellt wird. Und sie eigentlich zu großen Teilen selbst schuld sind daran. Und das sind keine seriöse Headlines, die man damit macht.
Nein, da werden ganz klar ja auch Gefühle oder Emotionen geschürt. Zum Beispiel auch Pony vom Wolf angegriffen. Eines von 3 Tieren tot. Trauer beim Besitzer. So, jetzt könnte man denken, okay, ist eine normale Schlagzeile, aber letztendlich, was wird da gemacht? Da wird im Prinzip nicht das tote Pony bemitleidet, sondern der Besitzer, der sein treues Tier verloren hat. Was ja per se erstmal stimmt, ne? Ich habe natürlich auch Mitleid mit den Leuten, die ihre Tiere verlieren, aber es gibt ein großes Aber.
Martin. Ja, das ist wahr. Das große Aber ist erstmal so, dass das war ein 85-jähriger Senior auf einer Weide und der hat die immer in Schützenfesten diese Ponys zur Verfügung gestellt. Da sind dann Kinder drauf geritten und der hat die völlig ungeschützt gelassen. Und das ganz Fatale in dieser Situation ist sogar, dass auf einer Nebenweide ein Dreivierteljahr vorher bereits ein Pony gerissen worden ist. Das heißt also, dieser Ponyhalter hat in Kenntnis dessen, dass es dort Wölfe in der Umgebung war, einfach seine Ponys als Nahrung zur Verfügung
gestellt. Also er hat einfach gehofft, dass der Kelch an ihm vorübergeht sozusagen.
Ganz genau.
Ne?
Und es ist ja mittlerweile in Nordrhein-Westfalen auch so, dass die wolfsabweisenden Zäune auch für Ponys zur Verfügung gestellt werden. Das heißt also, er hätte dort die besten Möglichkeiten gehabt und wir reden von einem 85-jährigen Menschen und da könnte man ja sagen, ja, der ist vielleicht körperlich gar nicht mehr in der Lage, aber dafür gibt es extra im Netz Wikivolfs, das ist eine ehrenamtliche Organisation, die Weidetierhalter unterstützt dabei, diese Zäune aufzustellen. Das heißt, das hätte er nicht mehr selbst machen müssen. Die machen das unentgeltlich. Das heißt also, die hätten ihm Informationen zur Verfügung gestellt und die hätten ihm bei dem wolfsabweisenden Zaun auch geholfen. Und das ist natürlich auch wieder eine fatale Schlagzeile, dass das Pony eben vom Wolf angegriffen worden ist, auch mit einem Fragezeichen versehen. Das musste ja auch erstmal geklärt werden. Aber das wird dann natürlich sofort sehr hoch dargestellt. Und dann ist so ein Pony natürlich so wie bei das Rehkitz, ein ganz süßes Tier, hat sehr viel Kindern Freude bereitet. Und dann kommt der böse Wolf und reißt das. Und da sind auch noch Bilder dann in der Zeitung mit aufgetaucht, wo eben dort auch der Riss selber dargestellt worden ist. Und das macht natürlich etwas mit den Menschen, das muss man ganz klar sagen. Und ich versuche das auch immer zu sagen, wir haben jetzt bei dem Wolf einen großen Prädator. Gehen wir mal in die ganz kleinen Prädatoren. Eine Zwergmaus, die einen Regenwurm zerfetzt, wenn man das groß aufziehen würde, sähe das auch ganz schrecklich aus. Aber das ist über diese menschenzentrierte Sicht natürlich, so ein Regenwurm ist nicht süß, sondern das ist irgendwie etwas, womit man gut umgehen kann.
Der ist uns im Zweifel auch nicht so nah. Genau.
Aber ich denke, ein Besuch im Schlachthof ist, denke ich, auch nie ganz so toll. Ne?
Das kommt ja noch hinzu. Also die Diskussion bringen ja auch immer die Tierschützer nochmal, dass man dann sagt, wenn wir uns mal gucken, wie viele Tiere im Schlachthof und auch schon davor elendig sterben, dann müsste man mal über Tierschutz anders nachdenken. Wer also tatsächlich den Wolf in die Richtung des notwendigen Tierschutzes bringt und sagt, das ist nicht tierschutzgerecht, was der dort macht, der ist wirklich auf einem völlig fatalen Weg.
Jetzt haben wir uns gerade mal drei Headlines angeguckt. Das sind alles so Headlines, die auf den ersten Blick gar nicht so krass klingen. Aber der Hintergrund ist eben doch bedeutsam, ne, wenn es um dieses Stichwort Emotionen geht und so weiter und das Schüren von Ängsten. Sind das jetzt alles Einzelfälle gewesen oder ist das sogar an der Tagesordnung, dass die Berichterstattung über den Wolf so ist bei euch?
Das ist an der Tagesordnung, weil, wie gesagt, das Besondere ist ja, dass man dort eben so einen Riss dann auch entsprechend darstellen kann. Und das bringt natürlich Befürworter und Gegner des Wolfes sofort auf die Tagesordnung. Das wollen die Leute lesen und da gibt es dann später gegebenenfalls auch wieder Kommentare auf den sozialen Medien. Auch Leserbriefe werden dann entsprechend geschaffen und dadurch wird natürlich eine Tageszeitung auch interessant. Das, was wir daran immer so problematisch finden, ist, dass sehr, sehr häufig die aufgebrachten Tierhalter ohne Relativierung seiner Aussagen in Print, Online und auch im Fernsehen befragt werden. Und sie agieren natürlich alle ähnlich, weil das ist eine hochemotionale Sache. Das hätten wir mit Sicherheit auch, wenn ein Tier von uns dort getötet worden ist und wir dann dort einen offenen Riss sehen. Aber das muss ich natürlich in einen Kontext dann auch stellen. Und das wird nicht gemacht, sondern die emotionale Anonymität wird genutzt, um dort tatsächlich in der Öffentlichkeit auch das Ganze zu verkaufen. Und das halten wir für sehr problematisch. Und dann kommen ganz häufig von den Tierhaltern auch noch die Aussagen wie, ja, der Herdenschutz funktioniert ja sowieso nicht, deswegen machen wir da auch gar nichts dran. Und diese Aussagen bleiben dann auch einfach noch unkommentiert. Und es gibt dazu keine Einordnung. Und das, was ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, dass 3/4 dieser Ereignisse aber hinter völlig unzureichenden Herdenschutzzäunen stattgefunden haben, das wird in der Regel gar nicht erwähnt. Und da finden wir es einfach sehr wichtig, dass man eben auch die andere Seite einfach hört. Und wenn wir uns die Urteile angucken, wir haben ja zu Gloria mehrere Urteile vom Verwaltungsgericht Düsseldorf und vom OVG Münster gehabt. Die haben ja jeweils festgestellt, dass eben unzureichender Herdenschutz da ist und man diesen Herdenschutz tatsächlich besser machen muss, damit man dort auch sagen kann, der Wolf ist tatsächlich ein Problem. Gloria ist gerichtlich festgestellt, kein Problem, Wolf.
Ich hatte es ja hier auch schon mehrfach erwähnt, ne? Ich sage es jetzt nochmal, dass ein Wolf, der sich an nicht oder schlecht geschützten Tieren vergreift, ist kein Problemwolf, weil es ist einfach ganz normal, dass er sich das nimmt, was er am leichtesten bekommen kann. Und eben, was auch nochmal wichtig zu erwähnen ist, also ich denke tatsächlich, dass es Leute gibt, die denken, dass sie guten Herdenschutz machen. Es ist aber trotzdem nicht so. Also gefühlt guter Herdenschutz und faktisch guter Herdenschutz, denke ich, sind auch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Weil, also ich zumindest das immer so mitbekommen habe, wenn sich dann mal so eine Koppel Leute angucken, die ein bisschen was vom Herdenschutz verstehen, dann findet sich dann doch noch die ein oder andere Schwachstelle. Und Wölfe sind natürlich ausgezeichnet im Finden von Schwachstellen. Ja, und was natürlich auch ganz wichtig ist, die laufen diese Weiden auch immer wieder ab. Also ich kenne Schäfer, die haben Wildkameras an ihren Koppeln hängen und da sind regelmäßig Wölfe drauf. Ne? Also sie kommen immer gucken und deswegen muss der Herdenschutz auch eben konstant gut sein.
Mich würde mal interessieren, Martin, du hast Vicky Wolfs jetzt schon angesprochen, die waren ja auch bei uns zu Gast in Folge 15. Matthias, korrigier mich bitte. War ja, die 15, nee, ne? Genau.
Ja, genau.
Wird denn über Vicky Wolfs bei euch in der Region auch berichtet?
Nein. Ich habe also bisher noch keinen einzigen Bericht über Vicky Wolfs.
Das wäre
gehabt.
Doch jetzt mal eine zielführende Berichterstattung zu sagen, hey, das passiert immer wieder hier und wir sagen euch mal, wie ihr euch schützen könnt und wer euch hilft. Da gibt's ja wirklich richtig gute Hilfe und da kann man sich auch beraten lassen, ja. Also das ist so ein Punkt, wo ich einfach sage, schon wieder so eine Sache, wo deutlich Luft nach oben ist, wenn man den journalistischen Ansprüchen entsprechen will. Das wollen ja auch die Lokaljournalistinnen. Also von daher heißer Tipp an alle, die das jetzt hören, bitte auch mal über solche Dinge berichten. Ihr habt ja im Prinzip die drei größten Fehler des Lokaljournalismus in Sachen Wolf mal zusammengefasst in eurer AG. Da war zum Beispiel eben halt an Punkt 1 die Befragung, ne, eines aufgebrachten Tierhalters ohne Relativierung seiner Aussagen geht nicht. Ne, haben wir eben schon besprochen. Und dann habe ich jetzt noch mal eine Frage. Und zwar häufig ist es ja so, dass man ein Fragezeichen sieht, weil ja einfach noch nicht feststeht, war das jetzt ein Wolf oder nicht. Wird das denn korrigiert?
Nein, das ist ja auch die Regel, dass gesagt wird, Schafriss in Hüngse war es ein Wolf und dann, wenn es kein Wolf war, gibt es keine Berichterstattung dazu. Ja. Und wenn es ein Wolf war, dann gibt es einen kleinen Bericht noch dazu, beim Riss in Hüngse wurde der Wolf nachgewiesen. Das kommt ja dann immer hinterher. Mhm. Wir wissen ja aus der Erfahrung, dass sehr häufig eben auch Haushunde die Übeltäter waren.
Ja, na klar.
Und es gibt eben auch Totgeburten auf der Weide und dann wird postmortal das genutzt und da kann natürlich dann auch ein Wolf dann rangehen und dann sagen, so, ich fress dann das, was da schon liegt, fress ich dann. Das heißt also, die Korrektur des Fragezeichen unterbleibt in der Regel. Das ist natürlich ein Punkt, der die Bevölkerung weiter verunsichert, weil die Headline, war es ein Wolf, ist ja im Kopf und dass das eben kein Wolf war, wird nicht aufgeklärt. Das heißt also, im Kopf bleibt, es war ein Wolf.
Klar.
Und dadurch habe ich natürlich so in der Wahrnehmung viel, viel mehr Risse, als es tatsächlich sind. Und das ist natürlich ein großes Problem und schürt auch wieder diesen Angstpunkt. Ich wollte zu dieser Angst auch noch mal sagen, ich bin selber in einer Organisation Vorsitzender und da sind meine beiden Stellvertreter, einer aus der Landwirtschaft und einer aus dem Forst. Und wir haben da zusammengesessen und haben dann auch mal kurz über den Wolf gesprochen. Und dann sagte mir derjenige aus der Landwirtschaft, er würde jetzt seine Tochter nicht mehr mit dem Fahrrad zur Schule fahren lassen. Wir hatten nämlich vor 5-6 Jahren einen Wanderwolf hier in der Umgebung. Der war dann auch gesichtet worden, aber tatsächlich nur ein Wanderwolf, weil wir in dem Ort Rehde keine idealen Wolfsbedingungen haben. Da habe ich ihn tatsächlich gefragt, das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du dein Kind nicht mehr mit dem Fahrrad zur Schule fahren lässt. Doch, ich habe Angst, dass mein Kind von dem Wolf angefallen wird. Und derjenige vom Forst sagte dann, du musst erst mal abwarten, wenn der erste Mensch vom Wolf getötet wird, dann ist das Palaver groß und ihr geht immer nur hin und sagt, das ist unproblematisch. Und es gibt ja ganz klare wissenschaftliche Evidenzen dafür, dass der Wolf für den Mensch ungefährlich ist und der Mensch keine Beute eines Wolfes ist.
Ja, also ich muss ganz ehrlich auch sagen, auch wenn ich mich jetzt vielleicht unbeliebt mache, aber wenn ich das manchmal so höre von Menschen eben, die dann sagen, wie du es jetzt gerade gesagt hast, oh Gott, ich habe Angst, dass mein Kind eben vom Wolf angefallen wird, früh an der Bushaltestelle oder wenn es mit dem Fahrrad in die Schule fährt oder so. Ich kann sowas echt nie ernst nehmen. Ne? Also tut mir wirklich leid, weil das ist wirklich sowas von an den Haaren herbeigezogen und vor allem ist es auch immer so, dass irgendwie ich das Gefühl nie loswerde, dass man es regelrecht herbeisehen. Also man will endlich, dass das mal irgendwie, man wünscht es sich, also medial, dass man endlich was hat, wo man sich auch so drauf stürzen kann. Wollte ich vorhin eigentlich schon sagen, dass im Jahr zwischen 20 und 30 Menschen von Jägern erschossen werden. Ne? Das sollte man vielleicht, und das nur in Deutschland. Ja. Das sollte man vielleicht auch mal ganz deutlich so
das
sagen.
Das ist eine absurde Zahl, wenn ich mir vorstelle, dass sie sich aus Versehen oder manchmal auch mit Absicht erschießen.
Ja, auch Unbeteiligte. Ja. Ne? Also es gibt Sachen, da fallen irgendwo einfach Leute oder die rutschen auf dem Beifahrersitz zusammen. Da ist dann halt irgendwie bei einer Treibjagd die Kugel über die Straße geflogen und ist irgendwo in einem Auto eingeschlagen. Hat es alles schon gegeben.
Mhm. Ne? Sowas darf nie passieren. Das sind echte Gefahren und die sind ja auch belegbar. Da gibt es ja sogar Statistiken drüber, wohingegen es über den Wolf ja keinerlei solche Statistiken gibt überhaupt real. Ne?
Nein, deswegen habe ich ja am Anfang auch gesagt, also unter den gefährlichen Tieren in diesen Listen taucht ein Wolf niemals auf. Und das ist natürlich eigentlich auch schon ein sehr, sehr wichtiges Argument. Dieses Beispiel, was ich genannt habe, das sind nun keine dummen Menschen, die das gemacht haben. Mhm. Und trotzdem verbreiten sie dann damit natürlich etwas, was sehr problematisch ist. Und wenn wir uns die Medienwelt angucken, es gibt die Zeitung Die Pirsch, die ist natürlich sehr viel stärker im negativen Berichten über den Wolf noch unterwegs.
Die heißt doch die Frau im Spiegel für Jäger. Habe ich mal gehört.
Ja, genau. Ach so, okay. Ja, oder eben Top Agrar macht das auch immer sehr gerne. Da kommt einem tatsächlich auch immer die Galle hoch, was man dort liest. Und da wird dieses Wording eben noch sehr viel stärker genutzt. Das ist natürlich ein eingeschränktes Medium, das liest nicht jeder. Aber trotzdem sorgt das natürlich dafür, dass diese Begrifflichkeiten einfach in der Welt immer wieder auftauchen.
Na genau, weil man halt Interessen verfolgt. Ne? Man will seine eigenen Interessen irgendwie durchsetzen. Und ich finde, das macht man halt natürlich damit, dass man eben schön Stimmung macht gegen dieses Tier, um es dann letztendlich abzuschießen.
Ja, klar,
das ist ja eigentlich so das Hauptziel und man arbeitet eben Stück für Stück darauf hin und macht eben dann schürt eben dann solche Ängste und wie gesagt, also das ist auch immer das Verrückte, dass ja immer nur dann eben beim Wolf, also dass man immer sagt, ja irgendwann wird vielleicht mal was mit dem Wolf passieren, aber wie viele Leute im Jahr eben wirklich durch andere Tiere sterben, Wildschweine und so passiert
oder
ja auch
viel. Oder wie viele Kinder von Hunden verletzt werden. Wir können diese Liste unendlich weiterführen.
Und das aber dann, das immer nie eine Rolle spielt.
Ja, wie viele Kinder im Straßenverkehr zu Schaden kommen. Das sind alles so Dinge, die wir hinnehmen, wo wir sagen, ja, das ist halt so. Und das können wir ja nicht ändern. Ne? Martin, ihr habt bei den drei größten Fehlern des Lokaljournalismus in Sachen Wolf, Punkt 3, da müssen wir noch ganz kurz drauf eingehen, kaum ein Lokalmedium beleuchtet den ökologischen Nutzen des großen Beutegreifers. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, wo keiner darüber berichtet.
Also Nein, es ist so, in einem ökologischen System ist Fressen und Gefressensystem systemisch implementiert. Das heißt also, es gibt immer auch Beutegreifer, die andere Tiere fressen. Bei den Rehen hatten wir das schon angesprochen. Da gibt es in unseren Wäldern fast überall zu hohe Zahlen von Schalenwild und große Verbisszahlen. Und da ist es sehr wichtig, dass dort auch Tiere gefressen werden. Und dann möglichst die Schwachen, damit eben dort eine gesunde Population aufwachsen kann. Zusätzlich ist es so, dass dadurch, dass der Wolf in diesen Gebieten ist, das Wild auch in Bewegung bleibt. Das heißt also, die sind nicht an den festgelegten Plätzen, sondern die bewegen sich im Wald. Und die Verbisszahlen sind eben nicht auf bestimmten Bereichen beschränkt, sondern die verteilen sich überall im Wald. Für die Jäger ist das natürlich nicht ganz so schön, das muss man ganz klar sagen, weil an den angestemmten Plätzen ist das Schalenwild dann nicht mehr ganz regelmäßig. Das heißt also, er hat sehr viel mehr Mühe, dort selbst auch zum Schuss zu kommen, um dort Beute zu erzielen. Aber für den Wald ist das sehr gut. Und wir wissen von den Förstern und von den Waldbesitzern, dass die den Wolf sehr gut finden. Auch wieder in der Problematik, das wird in der Öffentlichkeit sehr wenig nach außen getragen, weil sie natürlich mit den Landwirten und auch mit den Jägern sehr eng verbunden sind. Das wird in kurzen Gesprächen natürlich immer wieder deutlich gemacht, dass das ein sehr, sehr wichtiger Zweck ist. Und ich glaube, dass wenn man da mal einen Strich drunter machen würde, der Wolf einfach für unsere Ökologie ein sehr, sehr wertvoller Bestandteil ist. Richtig. Und wir eigentlich als Naturschützer und als jemand, der in der Ökologie unterwegs ist, sehr, sehr froh sein müssen, dass dieser Prädator wieder da ist.
Aber auch ganz abgesehen davon finde ich halt auch immer einen wichtigen Punkt, ist eben so diese ethische Sichtweise. Also das ist jetzt immer so meine persönliche Sache, dass ich immer sage, haben wir überhaupt das Recht irgendwie in dem Tier, das Lebensrecht abzusprechen, sondern er ist einfach, also im Endeffekt natürlich ist der Wolf wichtig, weil er eben seine ökologische Aufgabe da hat. Aber trotzdem finde ich immer, er ist halt einfach da, weil er da ist. Und wenn er kein Recht hätte, da zu sein, wäre er nicht da. Also ich finde immer so, wir haben eigentlich überhaupt nicht das Recht, irgendwie dem Tier das Lebensrecht abzusprechen, nur weil wir keinen persönlichen Nutzen davon haben. Ja. Leider ist es in der Zeit, in der wir leben, ja mittlerweile so, dass es ja immer nur danach geht, ja, was habe ich denn davon? Das hört man ja auch oft, ne, wenn man mit Leuten diskutiert. Was habe ich denn von denen? Ich dachte so, geht es denn immer nur darum, irgendwas davon zu haben? Mhm. Ja, also es ist schlimm, finde ich.
Ja, ich mache das wir machen ja auch Vorträge über den Wolf. Und da ist auch ein Element, was ich immer nachfrage, wie soll es denn eigentlich sein? Muss sich der Mensch an die Ökologie anpassen? Das heißt also eben den Wolf auch als ein Element wahrnehmen? Oder muss die Ökologie sich an den Menschen anpassen? Und wenn wir mal die letzten Jahrzehnte zurückblicken, haben wir dort gerade auch in der Jagd nun wirklich keinen sinnvollen Zweck dort erzielt. Also der Mensch war bisher nicht wirklich in der Lage, die Ökologie wieder in einen vernünftigen Gleichgewicht zu bringen. Und das können die Tiere natürlich sehr wohl. Also ein Wolf ist in der Lage, dauerhaft eben auch für eine vernünftige Entwicklung zu sorgen. Da gibt es ja in
ist ja auch da viel bessere Selektierer.
Genau, einfach. Ja. Und es gibt ja dafür auch in den Bereichen, wo der Wolf schon viel länger unterwegs ist, zum Beispiel in Kanada, gibt es dafür ja auch klare wissenschaftliche Evidenzen dafür, dass er dafür ein vernünftiges Gleichgewicht sorgt. Das Problem, was wir ja als Menschen immer haben, ist, wir haben nur die Sicht aus dem Menschen heraus, so wie du das gesagt hast, was habe ich als Mensch davon? Das kann aber nicht Sinn und Zweck sein, weil eigentlich ist der Mensch Teil der Ökologie und wir müssen uns darin anpassen. Und wenn wir die indigenen Völker, für die ich mich auch immer interessiert habe, angucken. Die haben es geschafft, sich dort in die Ökologie und in den Lebensraum einzubringen und haben dort eben viele Jahrhunderte überlebt. Und wir übernutzen das ja sehr, sehr stark. Und deswegen ist es total
wichtig. Die haben eigentlich immer so die Achtung und den Respekt vom Geschöpf oder vor der Natur nie verloren.
Ne? Ganz genau. Das haben wir längst verloren. Und deswegen ist es wirklich total wichtig, dass wir als Menschen diese Sicht wieder verändern. Und uns versuchen, in der Ökologie anzupassen und auch ein wenig Geduld mitbringen. Das ist in den vielen Bereichen. Wenn wir bestimmte Tierarten haben, die plötzlich Überhand nehmen, dann ist das meistens nur ganz periodisch so. Und diese Zahlen brechen irgendwann dann auch wieder zusammen, weil sie eben ökologisch damit nicht umgehen können. Und so funktioniert letztendlich ja auch die Evolution. Aber ich muss tatsächlich auch mal ein bisschen Geduld mitbringen, damit die Resultate am Ende wieder ausgewogen und austariert daherkommen.
Ja. Martin, ihr habt jetzt mehr als 2 Jahre die Pressearbeit bei euch im Territorium in Schermbeck beobachtet und begleitet und habt auch ein paar Zahlen ermittelt, was so die Arbeit der Lokalredakteurinnen und Lokalredakteure betrifft. Und wir wollen an dieser Stelle nochmal ganz ausdrücklich darauf hinweisen, dass es hier nicht darum geht, in meinem Fall, muss ich sagen, Kollegenschelte zu betreiben, ne, ganz und gar nicht, sondern wir wollen einfach nur mal ein Problem aufzeigen. Wir wollen offen darüber reden, das tun wir immer in diesem Podcast. Und wir wollen dann natürlich auch damit vielleicht helfen, mal über den eigenen Tellerrand zu blicken und vielleicht auch mal die eigene Arbeit so ein bisschen, sage ich mal, in Frage zu stellen oder seine eigenen Beweggründe mal unter die Lupe zu nehmen und zu sagen, ich möchte gerne objektiver und tiefgründiger und sachlich richtiger über den Wolf künftig berichten. Aber was sind jetzt so die Zahlen, die ihr ermittelt habt? Ja, Wie viele Lokalredakteurinnen arbeiten journalistisch korrekt, unparteiisch und sauber und wie viele sind da etwas, vielleicht sage ich mal, etwas nachlässiger? Und gibt es auch welche, die vielleicht sogar bewusst unvollständige Informationen verbreiten?
Ja, also wir haben das mal so grob ausgemacht. Das sind natürlich für uns auch Schätzungen, die kann man natürlich jetzt nicht auf 1% genau ausrechnen. Aber wir haben geschätzt 20% der Lokalredakteure dahin ermittelt, dass sie journalistisch korrekt arbeiten. Und wir haben dort eben auch sehr viel stärkere Zugänge. Das heißt also, man wartet manchmal bei Rissen sogar auf Stellungnahmen von uns und da steht nicht der Riss im Vordergrund, sondern die wollen gerne dort eine ausgewogene Berichterstattung machen und wollen alle Interessengruppen zu Wort kommen lassen. Und das sind für uns natürlich auch geschätzte Gesprächspartner. Das Gros der Journalisten, ca. 60%, sind damit thematisch überfordert oder recherchieren einfach ganz nachlässig. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen ist es häufig eine dünne Personaldecke. Ich sage jetzt mal, am Wochenende kann das natürlich auch passieren. Da geschieht ein Riss und dann wird der Praktikant losgeschickt und soll dort berichten, aber eben auch jemand, der in dem Thema gar nicht so drin ist. Und das Thema Wolf ist einfach sehr komplex und die Redakteure stehen dort natürlich unter einem Zeitdruck. Man will natürlich nicht als Zweiter oder Dritter darüber berichten, sondern sofort am nächsten Tag. Und dann kommen eben diese nachlässigen Recherchen zustande. Und da gibt es eben biologische, ökologische, juristische, landwirtschaftliche und soziologische Aspekte, die man beachten muss. Es ist nicht so einfach, mal so eben eine Story über den Wolf zu schreiben. Da sind viele einfach sehr schnell überfordert. Und wir haben ja in dem Podcast jetzt schon häufig festgestellt, es gibt keine einfachen Aussagen zum Wolf. Und da muss man sich auch schon mal ein bisschen Mühe geben. Ich finde, oder wir finden in der Arbeitsgemeinschaft, dass es dann eben einfach auch erforderlich ist, dass ein Redakteur sich entsprechende Experten sucht und wir sind dort tatsächlich sehr häufig 24/7 auch ansprechbar und sind auch bereit, dazu Stellung zu nehmen. Dann haben wir noch 20% der Redakteuren, die eben Meinung und Bericht nicht vernünftig voneinander trennen können. Das heißt also, wir haben dann eine tendenziöse Meinungsaspekt, der dort dargestellt wird. Besonders übel wird das dann, wenn oft faktisch falsche Texte durch zunehmende Verflechtung der Medien Unternehmen innerhalb des Konzerns weitergereicht werden. Das heißt also, wir haben dort Falschmeldungen und diese Falschmeldungen werden dann auch noch multipliziert, weil man die Berichte eben nicht mehr selber fertigt, sondern übernimmt und dann haben wir sehr häufig ein sehr großes Publikum, was falsch informiert. Und wir hatten ja ganz zu Beginn schon gesagt, wir sind unterwegs und versuchen dort auch Hintergrundgespräche zu führen. Und wir haben im Laufe der Zeit gemerkt, dass Redaktionen natürlich unterschiedlich, aber sehr viele Redaktionen auch bereit sind, sich darauf einzulassen, Hintergründe stärker zu beleuchten. Ich sage jetzt mal, wir haben mit der Redaktion der Borkener Zeitung zum Beispiel dort mehrere Berichte gehabt, die haben wir dann auch kritisiert, da haben wir dann Stellungnahmen zugeschrieben. Und ich habe dann den Chefredakteur auch angerufen, habe ihm gesagt, dass ich sehr unzufrieden damit wäre, dass eben da auch dieses Wording zur Verfügung gestellt wird, dass dort ein Problem unterwegs ist. Und dann hat er mir am Ende angeboten, ein Interview zur Wolfsproblematik aus Sicht des NABU zu machen. Da war eine ganze Seite zur Verfügung gestellt, wo wir unsere Argumente dann einfach auch mal sachlich aufbringen könnten. Und da merkt man natürlich, dass man, wenn man mit den Redakteuren versucht, gut zusammenzuarbeiten und sachliche Informationen zu geben, dass man auch ein respektvoller Ansprechpartner irgendwann wird. Und das, was ich zwischenzeitlich gesagt habe, wenn also eine Lokalredaktion bereit ist zu sagen, so, ich kriege jetzt von euch heute keine Stellungnahme, weil das so kurzfristig nicht möglich ist, da warte ich noch bis morgen, dann ist das natürlich auch etwas, was einfach eine positive Entwicklung ist. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir selber uns vornehmen müssen, dass wir die Redaktionen eben einfach auch in den Stand setzen, diese Informationen dann auch von uns zu bekommen. Und da bin ich auch mit dem Bundes- und mit dem Landesverband des NABU immer unterwegs. Und wir haben dort auch Kritik an unseren Dachorganisationen genommen, dass man dieses Thema nicht viel proaktiver angegangen ist, sondern das wird manchmal auch totgeschwiegen, weil das ist jetzt kein großes Thema für die Öffentlichkeit. Wir hören von unseren Dachverbänden auch oft, ja, für eine Tierart wollen wir jetzt auch nicht zu viel Aufwand betreiben. Und ich finde gerade im Artenschutz und gerade bei so einer öffentlichkeitswirksamen Tierart wie dem Wolf ist unbedingt notwendig, dass wir dort proaktiv sind und den Artenschutz dann voranbringen.
Ich finde das gut. Ich finde das gut und ich muss auch sagen, dass ich das, so wie du das jetzt geschildert hast, dass ich das echt eigentlich auch einen lobenswerten und guten Umgang Absolut. Finde, wenn das so stattfindet. Ne?
Finde ich großartig. Martin, ganz kurz zum Schluss noch. Wir alle kennen das Gefühl, wir lesen morgens in der Zeitung irgendeinen Artikel, der uns sauer aufstößt, uns schwillt der Kamm an. Das geht unzähligen Wolfsfreundinnen so. Ich weiß das aus meinem privaten Umfeld hier. Wie gehe ich damit um? Was kann ich tun als Leser oder Leserin?
Ja, ich kann natürlich auch einfach einen Leserbrief schreiben. Und okay. Einen Leserbrief kann jeder schreiben. Dafür muss ich kein Experte sein, sondern das ist die Meinung des Lesers. Und da kann ich natürlich meine Argumente dann auch mit einbringen. Das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Sache, weil damit eben in der Öffentlichkeit das Ganze auch wieder aus einem anderen Blickwinkel betrachtet wird.
Wie formuliere ich so einen Leserbrief möglichst wirksam, damit er auch wirklich ankommt und wahrgenommen wird?
Ja, also erstmal muss ich mich auf den betreffenden Artikel beziehen. Ich muss in der Lage sein, diese falschen Informationen, die dort gegebenenfalls in dem Artikel stehen, zu nennen. Ich muss Aspekte herausgreifen, die mit klaren Argumenten diese Falschinformationen entkräften. Ich muss eine seriöse Quelle dieser Informationen nennen, damit also der Lokalredakteur das auch annehmen kann. Und ich sollte natürlich dann auch in der Lage sein, den Text aussagekräftig zu formulieren. Aber dann eben nicht zu lang, sondern der muss möglichst kurz gehalten werden, weil Leserbriefe haben immer nur eine bestimmte Zeilenanzahl. Das heißt also, ich kann dort das nicht in großer Epik auseinandernehmen, sondern das muss kurz und knackig passieren. Und man muss um Richtigstellung in den Medien bitten. Natürlich mit den Redakteuren sachlich und höflich umgehen und ich muss damit auch meinen Namen zur Verfügung stellen. Das heißt also, Leserbriefe werden immer nur dann veröffentlicht, wenn jemand auch mit seinem Namen und seinem Wohnort zur Verfügung steht. Das ist immer ein sehr grundsätzlicher Weg, um da reinzukommen. Und durch diese Leserbriefe sorge ich natürlich auch dafür, wenn ich für den Wolf Partei ergreife, dass auch in den Lokalredaktionen klar ist, es gibt dort sehr, sehr viele, die eben auch anderer Meinung sind. Weil die Lobbyisten, die gegen den Wolf sind, sind immer sehr laut. Das hattest du ja, Matthias, schon mal gesagt.
Und sie sind einfach viel präsenter, leider.
Genau. Und das muss man natürlich dann auch machen. Und in dem Zusammenhang, das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, ist es ja auch so, dass es sehr wichtig ist, dass ein Abschuss, das hattet ihr in euren Podcast ja auch schon mal immer wieder deutlich gemacht, ja gar nichts bringt, weil die Wolfsterritorien werden am Ende gefüllt werden, dort, wo entsprechend Nahrung da ist. Das heißt also, jeder Abschuss sorgt dafür, dass ein neuer Wolf nachkommt.
Entsteht nur ein Vakuum eigentlich.
Es steht ein Vakuum und genau. Zusätzlich habe ich es ja auch noch so, wenn ich in intakte Rudelstrukturen einen Wolf schieße, dann sorge ich dafür, dass alle wieder ein wenig schwimmen und dann sich ausprobieren. Und dann können die Schäden sehr viel größer sein. Und das ist natürlich
auch. Sieht man ja in Frankreich, ne? Also, die haben ja weniger Wölfe. Also, ich kenne die Zahlen jetzt nicht genau, aber da sind die Nutztierrisse ja dann explodiert, seit die Wölfe bejagt werden.
Ist das in Schweden nicht auch so?
In Schweden ist das nochmal ganz besonders. Also, ich bin ja ein Schwedenfreund, aber die Schweden haben ja einfach eine bloße Zahl genommen und haben dann gesagt, darauf wollen wir die begrenzen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn.
Vor allem kann man das ja auch gar nicht erfassen im Endeffekt auf den Wolf genau und vor allem in diesem Habitat oder in dieser Landschaft. Kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass das Monitoring auch, sag ich mal, bei uns.
Das ist ja bei uns schon extrem schwach. Ne? Ja.
Genau, ist bei uns schon schwierig, aber ich denke, dass es in Deutschland, sag ich mal, relativ gut funktioniert, aber gerade in so einer Landschaft wie Schweden oder so.
Wir haben übrigens auch nochmal vergessen, die Datenlage in den Medien nochmal zu problematisieren. Weil wir haben ja in der Vergangenheit immer entsprechende Wolfsbotschafter gehabt. Wir hatten Wolfsberater, die waren geschult und die haben gemonitort. Und da gab es in der Vergangenheit immer sehr gute Zahlen für die Wölfe. Und man wusste im Prinzip, da ist ein Rudel, dort gibt es auch eine gewisse Anzahl von Wanderwölfen. Und man konnte mit diesen Zahlen sehr gut arbeiten. Man hat dieses in Nordrhein-Westfalen aufgegeben und hat jetzt das Monitoring an die Jäger übergeben. Mhm. Und seitdem wissen wir als Naturschützer nichts mehr. Das heißt also, wir können nur auf eigene Anschauung gucken, aber wir haben keine konkreten Zahlen mehr. Und vom Umweltministerium gibt es auch die Direktive, dass das LANUF nicht wie in der Vergangenheit immer entsprechende Zahlen über die Wölfe herausgegeben hat und auch über die Risszahlen, sondern das wird nur noch dann gemacht, wenn nachgefragt wird. Okay. Und das finde ich sehr, sehr bedauerlich. Ja. Und wenn man natürlich die Jäger, die grundsätzlich sicherlich nicht unbedingt wolfsaffin sind, als Monitorer zur Verfügung stellt, hat man natürlich tatsächlich den Bock zum Gärtner gemacht.
Klar.
Und dadurch ist das natürlich in den Medien auch sehr problematisch und es lädt dauernd zu Spekulationen
klar.
ein.
Tja, Martin, Matthias, ich denke, das war jetzt eine sehr umfangreiche, aber auch eine sehr dichte Folge über den Wolf. Ich glaube, wir haben so gut wie keinen Aspekt ausgelassen, richtig?
Ja, genau. Also ich wünsche mir auf jeden Fall einfach wirklich, dass es in Zukunft einfach vielleicht irgendwie ein bisschen besser abläuft, einfach, dass man auch genauer drauf schaut. Vielleicht auch mal eine Schlagzeile, heute Nacht wurde kein Schaf vom Wolf gefressen.
Das ist ja deine, die wünschst du dir ja in jeder Folge. Und das ist auch gut genau. So. Hör nicht auf, dir das zu wünschen. Das wird hoffentlich eines Tages mal so sein.
Aber das ist eben wirklich so, ne? Da ist eben Clickbait und keine Ahnung, das ist eben, man will, sag ich mal, die Schlagzeilen, die verkaufen sich eben gut.
Ja, ich glaube, dass wir es nicht hinkriegen werden, dass ein Lokalredakteur einen Bericht darüber macht, wie toll der Herdenschutz in einzelnen Bereichen funktioniert. Das, was, glaube ich, schon absolut ausreicht, ist, dass es eine ausgewogene Berichterstattung gibt und man gegebenenfalls einmal im Jahr einfach mal eine Zusammenfassung zu den Wölfen macht und sagt so, der Herdenschutz hat sich deutlich verbessert. Wir sehen, die Risse gehen zurück. Das sind ja auch mal so Entwicklungen, die man dort im positiven Phasen wahrnehmen
kann.
Genau,
dass man das mal beleuchtet.
Ja. Genau, und dass man nicht nur über die Risszahlen geht und da tatsächlich diese Clickbaits ansteuert, sondern dass man dann sagt, so wir haben als Lokalredaktion auch tatsächlich ein Interesse daran, die Bevölkerung und unsere Leser aufzuklären und nicht
positiv Beispiele auch zu zeigen.
Genau. Und dann eben ausgewogen. Ich finde immer, das können wir nicht erwarten. Also ich erwarte als Naturschützer auch nicht, dass wir demnächst Zeitungslandschaften kriegen, die nur noch den Naturschutz hochhalten, aber dass man in der der Lage ist, diese einzelnen Dinge eben auch so in der Presse darzustellen, dass man den Eindruck hat, alle Protagonisten haben auch die Möglichkeit gehabt, ihre Informationen dort in die Bevölkerung zu bringen und damit eben auch eine wirkliche Information zu liefern. Das fände ich sehr, sehr
wichtig. Genau, ich hatte es ja in meinem Film schon erwähnt, ne, dass man einfach, man muss den Wolf ja nie mögen, aber man sollte ihn wenigstens fair behandeln und dazu gehört eben auch vor allem der Umgang mit dem Wolf in den Medien, dass man einfach, wie du schon sagst, neutral berichtet und eben alle Seiten so ein bisschen beleuchtet und das nie so einseitig.
Bis das macht. In allen Köpfen angekommen ist, Matthias, machen du und ich hier weiter und liefen jeden Freitag eine druckfrische Podcast-Folge, ganz fair Super. Und objektiv und sachlich recherchiert. Dank so toller Gesprächspartner und Freunde wie Martin Frenk vom NABU. Martin, tausend Dank für diese Zeit, die du dir genommen hast. Es ist ja doch jetzt eine etwas längere Folge geworden.
Ja, auch von mir ganz, ganz dickes Dankeschön.
Ich sage auch ganz herzlichen Dank, dass wir die Möglichkeit haben, auch unsere Argumente hier mal darzubringen. Also ich bin nach wie vor begeistert davon, weil in den einzelnen Podcast-Folgen gibt es auch immer mal wieder Dinge, die man nicht so auf dem Schirm hat. Und das gibt eine Menge an Informationen, auch für die Menschen draußen. Und das ist ja das, was wir uns wünschen. Richtig. Und wenn wir unsere Informationen selber dort auch mit einbringen können, ist das natürlich für uns ganz toll. Also ich fand das Gespräch auch ganz toll. Danke euch beide sehr, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt und wünsche euch alles Gute für die nächsten Folgen.
Danke, danke.
Sehr gern.
Und wie immer gilt, ihr könnt in den Shownotes vieles nachlesen, was wir in dieser Folge besprochen haben. Unter anderem auch den NABU-Leitfaden für das richtige Schreiben von Leserbriefen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Martin, wir haben uns definitiv hier und heute auch nicht zum letzten Mal gesprochen. Das kann ich schon mal ankündigen. Viel Erfolg bei eurer Arbeit und möge es bitte Gloria weiterhin gut gehen. Ihr tut ja alles dafür, dass sie geschützt wird.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Schönen Abend.
Jo, danke.
Ja, danke dir. Tschüss.
Der Wolfspodcast. Auf den Spuren unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald und Matthias Geis. Fragen und Anmerkungen gern per Mail an info@derwolfspodcast.de.
Diese Folge ist mit Unterstützung eines Insiders der Wolfsszene am Niederrhein entstanden. Diese Person mit journalistischem Background hat uns geholfen, die Daten und Fakten valide zusammenzutragen. Sie ist uns persönlich bekannt, möchte aber namentlich nicht genannt werden, um keinen weiteren Bedrohungen ausgesetzt zu sein.